Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Was passiert mit den deutschen Soldatinnen und Soldaten im Irak?
Wir verlagern im Moment diejenigen, die sowieso an das Ende ihrer Kontingenzzeit gekommen sind und deren Ablösung entweder schon vor Ort ist oder wo die Übergabe jetzt stattfindet. Alle anderen Kräfte bleiben vorerst auch in Erbil.
Also der Einsatz der Bundeswehr im Irak geht weiter, das hat Verteidigungsministerin Kram-Karrenbauer heute gesagt. Das alles natürlich vor dem Hintergrund der Krise zwischen den USA und dem Iran. Wie die Lage ist für die deutschen Soldatinnen und Soldaten, das gucken wir uns gleich an. Und wir holen uns noch eine Einschätzung dazu, wie realistisch eigentlich die Forderung ist von Trump, dass die EU ein neues Atomabkommen mit dem Iran und eben auch den USA aushandeln sollte. Das alles im frischen Podcast vom Update am Donnerstag, den 9. Januar. Und wenn das passiert, dann ist es wirklich, wirklich ernst. Das ist ein Statement. Das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in London hat die Figuren von Prinz Harry und seiner Frau Meghan weggerückt. Und zwar mit sofortiger Wirkung. Jaja. Und das alles nur, weil Harry und Meghan keinen Bock mehr haben auf ihre royalen Verpflichtungen. Es geht aber nicht nur darum, also den beiden geht es nicht nur darum, es ist noch ein bisschen mehr. Johannes Döbbelt hat sich das genauer angeguckt für uns.
Ja, die beiden sagen ja auch, sie wollen jetzt finanziell unabhängig werden vom Königshaus, vielleicht wieder einigen Jobs nachgehen. Und wir schauen uns mal an, womit die eigentlich bisher ihr Geld verdient haben, also woher das kommt und was sie vielleicht davon auch noch behalten und wo sie jetzt neue Sachen verdienen demnächst.
Und da kommt einiges zusammen. Freut euch schon mal drauf. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es sind gar nicht so viele, etwas mehr als 120. Trotzdem ist die Sorge da und die Sorge ist auch groß. Es geht um die deutschen Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen im Irak. Mehr als 120 sind es bisher gewesen. Die haben dort die Sicherheitskräfte ausgebildet im Kampf gegen den IS. Doch wegen der Krise zwischen den USA und dem Iran ist ein Viertel der Soldaten in dieser Woche verlegt worden, und zwar nach Jordanien und Kuwait. Heute sind die Abgeordneten im Verteidigungsausschuss und im Auswärtigen Ausschuss informiert worden über die Lage der Soldaten im Irak, und zwar von Verteidigungsministerin Kram-Karrenbauer und Außenminister Maas. Aktuelle Infos dazu bekommt ihr jetzt von Markus Pindur, das ist unser Korrespondent in Berlin. Markus, wie gefährlich ist die Lage für die Soldaten im Moment im Irak?
Also zu dieser Aussage kann man eigentlich immer nur annäherungsweise Lagebeschreibungen treffen. Aber nach der gestrigen Ansprache von US-Präsident Trump, der ja eher einen deeskalierenden Ton genutzt hat, und auch nach zum Beispiel der heutigen Ansage des irakischen Schiitenführers Muqtada al-Sadr an seine Milizen, sie sollten sich bitte mit Überfällen zurückhalten, hat sich die Lage zunächst einmal, man muss das mit aller Vorsicht sagen, aber zunächst einmal wieder entspannt. Auch der Iran hat ja in der Eskalation mit den Raketenangriffen auch noch ein Zeichen der Deeskalation versteckt, indem er eben eine Vorwarnung herausgab und es auch keine amerikanischen Opfer gegeben hat. Viele vermuten dabei, dass es sich da um Absicht handelte und dass das auch ein Signal sein sollte.
Du hast eben schon die Pressekonferenz von Donald Trump von gestern angesprochen. Da hat er ja auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China aufgefordert, gemeinsam mit den USA an einem neuen Atomabkommen mit dem Iran zu arbeiten. Ist das eine realistische Option?
Ich glaube, man muss andersherum anfangen. Es war von vornherein unrealistisch, dass dieser Atomdeal ohne die USA Bestand haben würde. Also nachdem Donald Trump das gekündigt hat, was viele ja für unklug hielten und die Europäer besonders, haben die Europäer zwar daran festgehalten, aber es hat sich gezeigt, dass das zwecklos ist. Zum einen, weil die USA neue Sanktionen gegen den Iran eingeführt haben. Zum anderen, weil diese Tauschagentur, die man mit dem Iran vereinbart hatte, um die Sanktionen der USA zu umgehen, nicht richtig funktionierte. Und zum Dritten auch, weil der Iran auch absolut kein Zeichen des Entgegenkommens gesetzt hat, weil die Einmischungen in den Nachbarländern immer noch eklatant sind. Wir müssen nur mal nach Syrien schauen, wo der Iran eine sehr unheilvolle Rolle spielt. Auch im Irak ist das der Fall. Also ich glaube, so paradox es klingt, diese gegenseitigen Militärschläge mit der Einsicht, man möge es jetzt ruhen lassen, könnten eventuell die Tür geöffnet haben für neue Verhandlungen. Das wird die Zukunft erst zeigen. Da wird der Iran tatsächlich auch gefordert sein. Und da sind aber auch dann die Europäer gefordert, die dem Ganzen bisher nur macht- und tatenlos zugeschaut haben. Die müssen nämlich jetzt hingehen und eine Strategie entwickeln und sich überlegen, wie sie das unterstützen können, dass es zu neuen Verhandlungen kommt.
Trotzdem bleibt ja der Eindruck, mit den USA ist es schwierig, aber ohne die USA auch. Welche Möglichkeiten hat die EU denn überhaupt, auf den Iran einzuwirken?
Die Möglichkeiten der EU in dieser Region sind sehr, sehr begrenzt. Die USA sind der wichtigste Spieler. Es gibt noch ein paar andere. Saudi-Arabien, Russland ist ein Spieler. Aber die EU hat dort wenig Einflussmöglichkeiten. Die Möglichkeiten, die sie haben, die liegen eigentlich nur in der Kooperation mit den USA. Da wird sich mancher die Nase zuhalten müssen, auf Trump zuzugehen und mit ihm etwas Kooperationsmäßiges zu vereinbaren. Aber mit den USA ist es schwierig. Ich sage, würde da anfügen, ohne die USA ist es unmöglich. Und die Verhandlungen, die ja zu diesem Atomdeal geführt haben, damals noch unter einem Präsident Obama, die haben gezeigt, wenn die USA und die Europäer an einem Strick ziehen, dann geht etwas. Und die Mullah-Führung in Teheran hat auch gezeigt, dass sie nur auf massiven Druck reagiert. Ein gespaltener Westen ist immer nur im Interesse seiner Feinde. Die großen drei EU-Staaten, Großbritannien, noch Frankreich und Deutschland, könnten einen Vorschlag machen, in dem vielleicht die USA den Sanktionsdruck auf Iran etwas verringern, die EU wieder in die Sanktionen einsteigt und das gekoppelt wird an ein neues Verhandlungsangebot, das diesmal eine längere Tragweite haben müsste und auch eine größere politische Bandbreite umfassen müsste. Zum Beispiel auch dieses unselige Engagement des Iran in den Nachbarländern militärisch.
Über die deutschen Soldatinnen und Soldaten im Irak und das iranische Atomabkommen. Ich habe darüber gesprochen mit Markus Pindua.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bäm, das hat gesessen. Es hat niemand damit gerechnet und auf einmal hauen Harry und Meghan so ein Ding raus.
Multiple sources at the palace have told the BBC that no members of the royal family were consulted about this by Harry and Meghan. There is talk of disappointment. There is talk of senior members of the royal family being hurt by the statement.
Das ist Johnny Diamond, der ist royaler Korrespondent, ja, bei der BBC. Und ihr habt das bestimmt auch schon mitbekommen. Harry und Meghan wollen nicht mehr. Die haben keinen Bock mehr auf royale Verpflichtungen. Und davon waren eben die anderen Royals wohl nicht nur groß überrascht, sondern auch alles andere als begeistert. Harry und Meghan haben außerdem noch gesagt, dass sie jetzt gerne finanziell unabhängig wären. Ach, und was heißt das jetzt? Unser Reporter Johannes Döbbelt hat sich mal schlau gemacht. Also Johannes, wie haben die sich denn überhaupt finanziert bisher?
Ja, das geben Harry und Meghan auf ihrer Webseite ziemlich genau an. Die sagen zum einen, dass ihnen bislang als Mitglieder der königlichen Familie es ihnen verboten war, auch nur irgendeine Art von Einkommen zu erwirtschaften. Trotzdem waren sie jetzt natürlich nicht arm. Im Gegenteil, sie hatten als Royals einfach nur andere Geldquellen. Und zwar einmal aus dem sogenannten Sovereign Grant. Von dem bekommen auch die anderen Royals ihr Geld. Dieser Sovereign Grant ist in Großbritannien gesetzlich genau geregelt. Das ist so ein bestimmter Betrag, den das britische Parlament jedes Jahr an die Krone zahlt. Und das Geld kommt unter anderem aus der Verwaltung von ehemaligen royalen Besitztümern, also sowas wie Ackerflächen und Wäldern, aber auch aus Immobiliengeschäften.
Und anteilig, wie viel haben Meghan und Harry davon bekommen?
Eine genaue Zahl habe ich nicht gefunden, ist auch nicht bekannt, soweit ich weiß. Harry und Meghan sagen aber, dass aus diesem Sovereign Grant 5% ihrer offiziellen Ausgaben beglichen wurden. Also für ihr Büro, für Personal und so weiter. Aber sie betonen nicht für private Ausgaben, also dafür nicht. Auf diese 5% wollen Harry und Meghan jetzt aber verzichten, wo sie ja die meisten ihrer royalen Aufgaben nicht mehr ausüben wollen. Aber was mit den restlichen 95% des Geldes, also mit den meisten, ist für ihre offiziellen Ausgaben. Dazu sagen sie noch nichts. Das meiste Geld bekommt Harry nämlich im Moment von Prinz Charles, also von seinem Vater. Charles ist ja ebenfalls der Duke of Cornwall. Er hat ja viele solcher verschiedener Titel. Mhm. Und dieses Cornwall-Herzogtum ist quasi auch ein milliardenschweres Unternehmen. Das verwaltet Ländereien und auch Immobilien, steckt sehr viel Geld hinter. Und aus diesem Vermögen hat Prinz Charles im vergangenen Jahr umgerechnet 5,7 Millionen Euro an seine beiden Söhne Söhne überwiesen, also an Harry und William. Wie das zwischen den beiden aufgeteilt wurde, wissen wir allerdings nicht. Aber so oder so viel Geld.
Genau, viel Geld. Was ist denn mit dem Wohnhaus von Harry und Meghan in England? Das wollen die ja behalten, ne?
Genau, und das ist auch einigermaßen brisant, denn Harry und Meghan waren ja erst vor kurzem umgezogen in dieses Frogmore Cottage, heißt das. So ein ziemlich schickes, historisches Anwesen im Park von Schloss Windsor. Und das Cottage hatten sie von der Queen geschenkt bekommen, aber sie hatten es dann erstmal für viel Geld renovieren lassen, inklusive Luxusküche und einem ziemlich luxuriösen Badezimmer und so. Das hat umgerechnet 2,8 Millionen Euro gekostet, diese Renovierung. Und das Geld haben aber nicht die Royals selber, sondern das hat der britische Steuerzahler gezahlt. Dafür standen Harry und Meghan damals schon in der Kritik. Und jetzt, wo die beiden ja gar nicht mehr so oft da sein werden, ne, weil sie ja eben auch in Amerika leben wollen, haben sie ja gesagt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das so ein guter Move war damals mit den Steuergeldern für die teure Renovierung.
Aber Harry und Meghan, die haben doch wahrscheinlich auch noch irgendwie private Kohle, oder?
Ja, also Harry und auch sein Bruder William haben von ihrer Mutter Diana nach deren Tod jeweils millionenschwere Fonds geerbt. Nach Angaben der Daily Mail wird der Wert auf umgerechnet 24 Millionen Euro geschätzt. Dazu kommen noch 8 Millionen Euro von seiner Uroma, von Queen Mother. Also gut geerbt, würde ich mal sagen, der Harry. Ne? Und Meghan war ja auch eine sehr erfolgreiche Schauspielerin und hat auch mit ihrem ehemaligen Lifestyle-Blog viel Geld verdient. Also zum Beispiel alleine ihre Rolle als Rachel Zane in der Serie Suits soll ihr jedes Jahr geschätzt knapp 400.000 Euro eingebracht haben.
Was wäre denn so denkbar? Also womit könnten die beiden ab jetzt ihr Geld verdienen?
Naja, Meghan könnte natürlich wieder so in ihren alten Schauspielerjob zurück. Aber britische Medien rechnen eher damit, dass es was anderes wird. Die rechnen sogar schon durch, dass Meghan und Harry in anderen Bereichen jetzt viel, viel mehr Geld verdienen können. Also zum Beispiel ähnlich wie Barack und Michelle Obama könnten sie ja so als Speaker auftreten, als hochbezahlte Vortragsredner, damit ein Vermögen machen. Dann sind natürlich auch so lukrative Buchdeals mit Verlagen denkbar und auch Merchandise. Die beiden haben sich in den vergangenen Wochen markenrechtlich da schon so einige schützen lassen. Die haben ja nach wie vor noch ihre Titel, ne? Duke and Duchess of Sussex heißen die, und die haben sich eben die Marke Sussex Royal für über 100 verschiedene Produkte sichern lassen, zum Beispiel für T-Shirts, Schuhe, Mäntel, Jacken, Zeitschriften und einiges mehr. Also ich glaube, die beiden müssen sich kohlemäßig keine Sorgen machen.
Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen den Großteil ihrer royalen Aufgaben nicht mehr weiter fortführen und außerdem wollen sie finanziell unabhängig werden. Wo das viele Geld jetzt herkommt und in Zukunft herkommen könnte, das hat sich Johannes Döbbelt, unser Reporter, für uns angesehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tut mir leid, haben wir nicht mehr. Oh, da muss ich erstmal nachgucken. Ich glaube, nee, ich kann Ihnen auch nicht so ganz genau sagen, wann das geliefert wird und ob wir das überhaupt noch bekommen. So hört man das häufiger, wenn man in der Apotheke geht und ein bestimmtes Medikament braucht. Und das müssen gar nicht mal so exotische Medikamente sein. Also viele Menschen nehmen zum Beispiel was für die Schilddrüse oder es kann auch Antidepressiva betreffen. Dann heißt das in der Apotheke, da gibt es im Moment einen Lieferengpass. Und das ist im Moment tatsächlich ein kleines Problem in Deutschland. Also ich meine, das ist ja eigentlich auch ein bisschen irre, gerade bei uns in einem Land mit einer sehr guten Infrastruktur, und ausgerechnet hier gibt es bestimmte Medikamente nicht mehr. Klingt schon ein bisschen eigenartig. Woher kommt dieser Medikamentenengpass? Ich habe drüber gesprochen mit Matthias Arnold, der ist Vizepräsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände und Apotheker in Halle. Herr Arnold, wie schlimm ist denn die Situation eigentlich?
Also die Situation ist schon ganz schlimm und sie ist auch dramatisch, weil sie sich entwickelt. Wir haben einen Trend, der also wirklich dahin zeigt, dass wir immer mehr Probleme mit Lieferengpässen bekommen. Und aus diesen Lieferengpässen werden auch Versorgungsengpässe. Das heißt, also Patienten können nicht mehr mit den entsprechenden Wirkstoffen versorgt werden.
Was sind denn das für Wirkstoffe? Welche Medikamente betrifft das?
Das ist das gesamte Spektrum leider betroffen. Das reicht von Blutdrucksenkern über Medikamente zur Behandlung der Gicht bis hin zu Narkosemedikamenten oder Medikamenten, die wir einsetzen bei der Behandlung von psychischen Krankheiten, wie zum Beispiel Depressionen.
Also durchaus Medikamente, auf die Menschen tagtäglich unter Umständen angewiesen sind.
Ja, das sind wichtige Medikamente, auf die wir nicht verzichten können.
Was sind denn die Ursachen dafür? Also Sie haben ja gerade gesagt, das hat sich im Endeffekt schon über so einen gewissen Zeitraum entwickelt und abgezeichnet.
Ja, die Ursachen sind sicherlich vielfältig. Da sind zum einen natürlich der erhebliche Kostendruck weltweit im Gesundheitssystem, der zu einer Zentralisierung der Produktion geführt hat. Und in einer zentralisierten Produktion sind Probleme, die dann dort entstehen, besonders fatal. Das heißt, wenn also global nur noch wenige Hersteller von Wirkstoffen aktiv sind, führt ein Produktionsausfall zum Beispiel durch eine Havarie oder durch ein Qualitätsproblem sofort zu einem ganz großen globalen Problem. Darüber hinaus haben wir natürlich auch die hausgemachten Probleme, dass bestimmte Qualitäten nicht eingehalten werden, dass es Probleme gibt aufgrund der Kostensituation, dass bestimmte Hersteller vom Markt gegangen sind, das gar nicht mehr produzieren oder dass Arzneimittel zum Beispiel in andere Märkte abfließen, dass auch der Weltbedarf gestiegen ist, weil andere Länder, was ja gut ist, ihr Sozialniveau erhöht haben, dort Menschen auch diese Arzneimittel kaufen und bezahlen können. Und dass auch Arzneimittel aus Deutschland wieder abfließen in Märkte, die teurer sind als Deutschland, sodass also die Arzneimittel, die in Deutschland billiger sind, in diese Märkte abfließen.
Klingt dann aber doch auch nach einer relativ komplexen Kette und irgendwie hängt alles miteinander zusammen, oder?
Das ist richtig, das ist ein sehr komplexes Geschehen und eine einfache Lösung wird es hierfür nicht geben.
Warum kann man denn dann nicht einfach alternative Medikamente oder Generika verkaufen? Ist das keine Option?
Das Problem sind die Wirkstoffe. Das heißt, wir haben global nur noch wenige Wirkstoffproduzenten, bei denen kaufen die Mehrzahl der Generika-Hersteller ein, sodass also 5, 6, 7, 10 Generika-Hersteller zum Schluss bei dem gleichen Wirkstoffhersteller kaufen. Und wenn der nicht liefern kann, haben alle diese Generika-Hersteller das gleiche Problem.
Die Grünen fordern ja, dass die Engpässe frühzeitig gemeldet werden, dass notfalls verboten wird, Medikamente zu exportieren und dass die Kassen dafür bezahlen, wenn teurere Alternativmedikamente verkauft werden. Was halten Sie von dem Vorschlag?
Also grundsätzlich gehen diese Überlegungen auch in eine richtige Richtung. Das eine ist natürlich, wir brauchen mehr Transparenz im Markt, um frühzeitig zu sehen, wo es Probleme gibt, weil Patienten werden natürlich sehr stark verunsichert, wenn der Arzt ein Medikament fordert, wir in der Apotheke aber sagen müssen, dass wir dieses Medikament gar nicht liefern können. Ein Exportverbot ist natürlich eine extrem heikle Sache, gerade für eine Exportnation wie Deutschland. Im schlimmsten Fall müsste sowas auch mal überlegt werden, ob das im Einzelfall vielleicht notwendig und machbar ist, dass wir bestimmte Notfallmedikamente oder bestimmte Lieferproblemsituationen ja auch ein temporäres Exportverbot aussprechen, um zu verhindern, dass Arzneimittel aus dem deutschen Markt wieder abfließen.
Aus Ihrer Sicht jetzt mal ganz praktisch betrachtet, wo würden Sie denn sagen, wo wäre es denn am sinnvollsten mal anzufassen, um eben solche ja auch sehr dauerhaften Engpässe dann im Endeffekt zu verhindern?
Langfristig gesehen muss man sich halt wirklich die Frage stellen, wie weit man den Kostendruck noch erhöhen kann, denn dieser Kostendruck hat zu diesen Zentralisierungstendenzen letztendlich geführt. Da spielen die Rabattverträge der Krankenkassen natürlich auch eine große Rolle, denn die haben den Markt weiter verengt. Durch diese Rabattverträge gab es nur einen Gewinner und die anderen Produzenten sind quasi für einen längeren Zeitraum vom Markt ausgeschlossen. Das heißt, sie produzieren nicht mehr, aber deren Produktionskapazitäten werden auch nicht genutzt. Sie werden also woanderweitig genutzt, sodass, wenn es also da zu Ausfällen kommt, eine Ersatzlieferung auch nicht mehr möglich ist, weil niemand produziert auf Halde. Es wäre sinnvoll, wenn es bei diesen Rabattverträgen zum Beispiel Mehrfachvergaben gäbe, dass es also ein oder zwei Sieger gibt. Das würde das dann schon etwas verbessern, weil dann würde der Markt etwas vielfältiger sein. Und es wäre natürlich klug, diese Rabattverträge so intelligent zu gestalten, dass man zum Beispiel mehr Wert auf Umweltstandards legt, dass man mehr Wert auf Produktion in Deutschland oder in Europa legt, um so eine Vielfalt der Produktion zu ermöglichen oder sich langfristig wieder entwickeln zu lassen. Denn diese Vielfalt wird die Anfälligkeit des Marktes gegen Einzelhavarien natürlich herabsetzen.
Lieferprobleme bei Medikamenten, woran es liegt? Ich habe drüber gesprochen mit dem Apotheker Matthias Arnold.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hollywood vor 2 Jahren. Plötzlich gab es heftige Vorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Er soll Frauen sexuell missbraucht haben. Das wurde öffentlich. Und dann ist der Hashtag MeToo um die Welt gegangen. Und aus ihm ist auch eine Bewegung geworden, die sich eben ja um den sexuellen Machtmissbrauch in Hollywood kümmert und sich dagegen richtet. Weinstein sitzt seit Anfang der Woche in New York auf der Anklagebank. Deutschlandfunk Nova Filmfrau Anna Wollner, was hat sich denn seit MeToo in Hollywood verändert?
Ja, leider weniger, als man vermutlich denken oder hoffen könnte, denn das Umdenken und vor allem das Umgestalten und Handeln gestaltet sich als wirklich wirklich sehr, sehr zäh. Klar, es gibt ein paar öffentliche negative Galionsfiguren wie eben Weinstein, wie Kevin Spacey oder Bill Cosby, James Franco oder Louis C.K. Aber strafrechtliche Verfolgung ist einfach langwierig und schwierig. Und Louis C.K., der steht ja zum Beispiel schon wieder auf der Bühne. Weinstein, der fühlt sich falsch verstanden und sieht sich ja selbst als Förderer von Frauen, weil es ja viele weibliche Hauptrollen in seinen Filmen gab. Ja, und die 25 Millionen, auf die er sich mit seinen Opfern geeinigt hat, die werden aller Voraussicht nach seine Versicherung zahlen.
Es gab durch das MeToo-Movement und die Times-Up-Bewegung ja viele Forderungen für bessere Arbeitsbedingungen, vor allen Dingen eben für Frauen. Hat sich denn da irgendwas getan bisher?
Ja, da gab es ja diesen Inclusion Rider, so eine Vertragsklausel, dass Frauen und Minderheiten repräsentiert werden müssen. Das erste Mal davon gehört haben die meisten, als Frances McDormand in ihrer Oscar-Dankesrede vor 2 Jahren davon sprach. Und jetzt im März kommt tatsächlich einer der ersten Filme ins Kino, der mit dieser Klausel gearbeitet hat, nämlich Just Mercy, unter anderem mit Jamie Foxx, mit Brie Larson und Michael B. Jordan, der den Film auch produziert hat. Und der hat vor allem hinter der Kamera auf eine sehr, sehr diverse Crew gesetzt. Ansonsten gibt es Guidelines für Crewmitglieder und Castmitglieder, wie man sich am Set zu verhalten hat und dass man eben auch schon über sexistische Witze nicht lachen sollte, etc. Und es gibt Anlaufstellen, unter anderem bei den einzelnen Gewerkschaften für Frauen, die sexuelle Belästigung melden können und denen da geholfen wird, so heißt es zumindest. Und es gibt ja immer wieder diese große Diskussion um den Gender Pay Gap, also den Unterschied der Gehälter, der geschlossen werden soll. Und was man aber tatsächlich mittlerweile macht, dass man zum Beispiel bei Liebesszenen mit sogenannten Intimacy Directors arbeitet. Also bei Szenen mit intimem Körperkontakt sollen die dafür sorgen, dass für alle Beteiligten keine Grenzen überschritten werden. Und es gibt natürlich den Wunsch vieler nach mehr Diversität. Aber ja, bei den Golden Globes Anfang der Woche, da haben wir ja auch gesehen, funktioniert super, nämlich gar nicht. In der Kategorie Regie waren weiße alte Männer nominiert. Also da sieht man mal, wie festgefahren diese Situation ist.
Ja, es ist eben immer noch ein Abbild der Zeit. Ne? Da hat sich offenbar noch nicht so richtig viel bewegt. Okay, du triffst für uns ja auch immer die Stars aus Hollywood. Wie offen reden die eigentlich darüber?
Das ist ganz unterschiedlich und auch überraschenderweise gar nicht vom Geschlecht abhängig. Also Kristen Stewart zum Beispiel, die habe ich im September in Venedig getroffen und gefragt, ob sie persönlich denn einen Wandel wahrnimmt. Und ihre Antwort, die war fast schon so ein bisschen beleidigt und sehr, sehr eindeutig.
Oh my God, are you kidding me? Men are terrified. Like, it is a palpable, very literal reaction. Whether or not certain people feel changed, they are affected by the imposed change. And that's great. There's a really sort of like tepid tiptoeing thing that's going on that is great. It's like, yeah, you should be scared.
Ja, die Männer hätten Angst, sagt Stuart, und würden wie auf Eierschalen laufen. Und genau das sei auch gut, denn die sollen ja auch Angst haben. Die gleiche Frage habe ich vorgestern dem großen Filmproduzenten Jerry Bruckheimer gestellt, der unter anderem Fluch der Karibik gemacht hat, die CSI-Reihe im Fernsehen und Bad Boys. Und seine Antwort war:
I think it's the whole world. Hollywood is just a small community. There are things that, you know, none of us like that happen everywhere, not just Hollywood. Hollywood is under a microscope, so you read about it and see more, but those things happen everywhere.
Ja, ja, es ist nicht nur ein Problem in Hollywood, sondern eines der ganzen Welt. Das ist wirklich eine für mich sehr, sehr arrogante, ignorante Art, damit umzugehen. Also der weiße alte Mann, der nichts falsch gemacht hat und deswegen jetzt auch nicht antworten muss.
Hat sich denn an den Geschichten, die erzählt werden, was geändert?
Ja, es dauert ja immer so ein bisschen. Aber bis das dann auch umgesetzt wird, bis das ankommt bei uns im Kino, da ist die Verwertungskette ja sehr, sehr lang. Aber das Female Empowerment ist tatsächlich auf dem Vormarsch. Es ist auffällig, wie viele Filme und Serien schon indirekt Bezug genommen haben. Da gibt es zum Beispiel The Loudest Voice über den Fox News-Gründer Roger Ailes, der wegen zahlreicher Missbrauchsvorwürfe gehen musste. Über den gleichen Fall kommt in ein paar Wochen ein Kinofilm, nämlich Bombshell mit Charlize Theron, Naomi Watts und Margot Robbie. Da geht es um die weibliche Perspektive auf eben den Fall. Und in The Morning Show mit Jennifer Aniston und Steve Carell, da geht es in der Morning Show um den Umgang mit dem Host der Show, der sich selbst auch als Opfer von MeToo inszeniert. Das ist also immer erstmal im Fernsehen, das geht in der Regel schneller. Ja, und ich würde lachen, wenn es nicht ernst wäre. Die Rechte am Weinstein-Fall, die hat sich schon die Produktionsfirma von Brad Pitt gesichert.
2 Jahre nach MeToo hat sich in Hollywood noch nicht Wesentliches geändert. Überblick habt ihr bekommen von Anna Wollner. Wir haben zusammen gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir Menschen sind ja Kontrollfreaks. Ja, hat der Hamster genug gegessen? Habe ich den Herd ausgemacht? Sind die Haare schön? Ständig checken wir irgendwas. Kontrolle abgeben? Nicht so gerne, eher schwierig. Müsste man aber beim vollautonomen Autofahren. Also anfahren, bremsen, blinken, beschleunigen, macht das Auto, bei den autonomen Geschichten alles von alleine und ihr habt dann Zeit und könnt irgendwie Löcher ins Autodach gucken oder irgendwas anderes Schönes machen. Gestern ist das sogenannte Testfeld in Niedersachsen eingeweiht worden. Da wird daran geforscht, wie autonomes Fahren in Zukunft gut und vor allen Dingen auch sicher werden kann. Koordiniert wird das Ganze vom DLR, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig. Und unser Reporter Alexander Budde, der konnte schon mal eine Runde auf diesem Testfeld drehen. Alexander, wie ist denn dieses Feld? Merkt man, dass da Autos unterwegs sind, die autonom fahren, weil die einen überholen? Oder wie ist das?
Nee, auf den ersten Blick, Achtung, Spoiler, ist das Ganze ziemlich unspektakulär tatsächlich. Also es gibt sie, diese Roboterautos, die da wie von Geisterhand gesteuert werden, ein halbes Dutzend. Die werden vom DLR, von der TU Braunschweig, von VW, von Conti und den anderen Partnern in diesem Forschungsnetzwerk auf die Teststrecken geschickt. Das sind im Prinzip schon Selbstfahrer, die können eigenständig beschleunigen und bremsen. Und zumindest so Fahrten über schnurgerade Autobahnen relativ gut beherrschen. Dank digitaler Karten im Bordcomputer, Funksignalen von Ampelanlagen und Schilderbrücken ringsum und auch allerhand ins Auto eingebauten Sensoren natürlich. Aber erstens sieht man das denen bis auf ein paar Antennen außen nicht an. Und zweitens darf sich der Mensch rein rechtlich im Moment nicht gänzlich ausschalten. Am Steuer sitzen also Testfahrer, die im Notfall eingreifen können. Mhm. Ja, und dann vielleicht noch so eine Enttäuschung. Kann man ja im digitalen Zeitalter auch einfach nur so tun, als würde man autonom fahren. Will sagen, die Forscher steuern noch selbst, lassen aber alle Systeme an Bord laufen und sammeln fleißig Daten und schauen dann halt nachher, welche Situation in welcher Form gemeistert wurde oder ob da irgendwo eine Anwendung an ihre Grenzen stieß. Und genau darum geht es nämlich auf diesem gestern eingeweihten Abschnitt auf der A39.
Okay, was wird denn dann da genau erforscht? Wonach gucken die? Was interessiert die?
Ja, die haben auf einem gut 7 Kilometer langen Abschnitt dieser Autobahn nicht weniger als 71 Masten mit Kameras installiert und die beobachten quasi jetzt aus der Vogelperspektive heraus den fließenden Verkehr. Enorm viele Informationen werden dort erfasst und in die Datenbanken eingespeist. Die Verkehrsdichte zu bestimmten Zeiten interessiert die Forscher brennend, die Verteilung von Pkw und Lkw und natürlich das Fahrverhalten in bestimmten Situationen. Und das ist das Besondere an diesem größten und auch komplexesten von allen 14 Testfeldern, die bislang in Deutschland entstanden sind. Am Ende des Ausbaus wird es sich über 280 Kilometer entlang von Autobahnen wie der A2 und der A39 erstrecken, aber auch über kreuzende Bundes- und Landesstraßen und das Braunschweiger Stadtgebiet. Gibt es so nirgendwo anders auf der Welt, dass man so die ganze Vielfalt unseres Verhaltens beobachten kann, sagt DLR-Forschungschef Carsten Lemmer.
Morgens und nachmittags ist auf der A39 Stau. Der löst sich dann irgendwann auf in Richtung Stop and Go, fließt. Auf der A2 haben wir sehr viel auch internationalen Transitverkehr, relativ hohen Lkw-Anteil. Also Menschen, die sich vielleicht in diesem Abschnitt gar nicht so gut auskennen. Auf der anderen Seite Pendlerströme, die jeden Tag ein- und auspendeln. Das ist gerade das Besondere.
Und bisher mussten sich die Entwickler viele ihrer Testszenarien halt am Schreibtisch ausdenken. Jetzt, wo es aus dem Labor hinaus in den realen Straßenverkehr geht, da können sie sozusagen reproduzierbare Daten von diesen gewöhnlichen realen Fahrzeugen abgreifen und damit ihre Simulationen dann verfeinern. Und auch diese Daten nutzen, um zum Beispiel Überholmanöver zu simulieren oder auch künstliche Falschinformationen an diese Testfahrzeuge senden, sodass dann einige schon vor einem Stau gewarnt sind und andere nicht. Und wie reagiert dann so ein System, wenn die eigenen Sensoren dann ganz andere Daten liefern, als vorausfahrende Fahrzeuge geliefert haben?
Was ist denn eigentlich mit den normalen Autofahrern? Also wenn da alles aufgezeichnet wird, wie sieht es denn da aus mit dem Datenschutz?
Also Gesichter und Kennzeichen sind tabu und auch nicht von Interesse, sagt Lemmer vom DLR. Die Daten werden anonymisiert erhoben. Fahrfehler und regelwidriges Verhalten interessieren die Forscher nicht die Bohne angeblich, sondern werden gebraucht, um diese Dynamik im realen Straßenverkehr besser zu verstehen. Und am Ende des Tages geht es natürlich um die Zulassung von solchen Assistenzsystemen. Die müssen in jeder Lage mindestens so zuverlässig funktionieren wie ein menschlicher Fahrer, im Idealfall sogar noch ein bisschen besser.
Jetzt interessiert uns natürlich noch am Ende, wann ist es soweit, dass Autos wirklich alleine und von selbst fahren können?
unter gewissen kontrollierten Bedingungen wird es wohl recht schnell gehen, mit dem zumindest hochautomatisierten Fahren, wie das heißt. Zum Beispiel ist es denkbar, dass wir bald auf der Autobahn für eine bestimmte Zeit die Kontrolle abgeben. Das Auto fährt dann selber. Und wenn es dann vorne knifflig wird, wird das Auto sich melden und wieder an den Fahrer übergeben. Mhm. Aber bis wir wirklich vollautonom unterwegs sind, das wird wohl noch ein Weilchen dauern, meint Katharina Seifert. Sie ist Direktorin des Instituts für Verkehrssystemtechnik am DLR. Präzisere Karten wird es nämlich brauchen, mehr Rechnerleistung. Und da muss man sich auch noch über eine ganze Menge gesellschaftlicher Fragen, zum Beispiel ethische Fragen, unterhalten vorher.
Ein neues Testfeld für autonomes Autofahren ist an den Start gegangen in Niedersachsen. Unser Reporter Alexander Budde hatte die Infos dazu für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schätzungsweise mehr als 1 Milliarde Tiere sind durch die Buschbrände in Australien ums Leben gekommen. Ihr habt bestimmt auch schon Fotos gesehen von verdursteten Koalas oder verbrannten Kängurus, die dann vielleicht doch noch gefunden oder aufgepäppelt werden an der einen oder anderen Stelle. Und als wenn das jetzt nicht reichen würde, sollen noch 10.000 Kamele erschossen werden von Scharfschützen im Auftrag von australischen Behörden. Was ist da los? Ich habe drüber gesprochen mit Pamela Burger von der Tiermedizinischen Universität in Wien. Frau Burger, es sind schon so viele Tiere umgekommen ja durch diese Buschbrände. Warum müssen jetzt noch Kamele abgeschossen werden in Australien?
Also diese Kamele, das sind eben sehr, sehr große Tiere und die können bis zu 600-700 Kilo schwer werden und allein durch ihre Masse können die großen Schaden anrichten. Und die brauchen ja auch Wasser und Futter und sie dringen dann in die Dörfer ein und Communities und zertrampeln Zäune und verwüsten auch die Brunnen und stellen eine Bedrohung für die Bevölkerung auch dar.
Ah, okay, das heißt, das ist ein richtiges Problem in Australien, das Ding mit den Kamelen, ja?
Genau, und sie haben ja auch keine natürlichen Feinde. Und kommen mit diesen heißen und trockenen Bedingungen in Australien, also im australischen Outback, sehr gut zurecht und sie vermehren sich auch sehr rasch. Sie wurden ja auch durch den Menschen nach Australien gebracht und daher ist es auch wichtig, dass es eine Bestandsregulierung gibt, die ist einfach notwendig.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also normalerweise würde ich jetzt auch sagen, Kamele, Australien würde ich jetzt nicht so direkt miteinander in Verbindung bringen. Wie sind die denn überhaupt dahin gekommen?
Also die wurden eigentlich von Afghanistan importiert und aus Pakistan, auch aus Indien und zwar bereits in den 1830er Jahren. Und sie wurden dafür verwendet, dass eben die Landwirtschaft entwickelt werden konnte, auch der Bergbau, auch für die Schaffung von Infrastruktur und die Erschließung des Outbacks. Und dann, wie die Motorisierung aufkam, wurden diese Dromedare dann teilweise einfach freigelassen. Und es wurden so zwischen 1830 und 1910 um die 20.000 Kamele nach Australien gebracht. Gemeinsam mit Besitzern, auch mit Afghanen, auch mit indischen Arbeitern. Ja, und die wurden dann einfach freigelassen. Und die haben sich dann wirklich gut vermehrt. Und wir haben heutzutage eine Population von gut 1 Million Tiere.
Das klingt tatsächlich nach sehr viel. Das heißt, kann man sagen, das Ganze ist so ein bisschen außer Kontrolle geraten?
Ja, durchaus. Und es werden ja auch schon seit Jahren Maßnahmen ergriffen. Es ist nicht das erste Mal, dass es zu Populationskontrollen kommt in Australien. Und es gibt jetzt aber auch Unternehmen und Unternehmungen, diese Tiere auch sinnvoll zu nutzen. Also zum Beispiel kenne ich ein Unternehmen, das von Aborigines geführt wird in dem Bereich von Uluru, also ehemaligen Ayers Rock. Und die fangen einfach die Dromedare auf ihrem Gebiet, das zu ihrer Community gehört, die fangen sie ein und verkaufen sie dann entweder in den Nahen Osten, wo sie eben auch geschlachtet werden, oder aber auch wird nun versucht, die Tiere auch zur Milchproduktion eben auch zu verwenden, auch in Australien.
Wenn du das jetzt hörst oder du das zum ersten Mal gehört hast, ne, die Buschbrände und dann eben die Meldung, jetzt sollen noch 10.000 Kamele durch Scharfschützen erlegt werden, hast du auch erstmal gestutzt oder denkst du, das ist eigentlich doch logisch und konsequent, dass man das so macht?
Also ich denke, es ist logisch und konsequent und man kann das durchaus vergleichen mit Kontrolle von der Wildschweinpopulation in Europa. Also die vermehren sich auch sehr. Und zum Beispiel werden auch in Deutschland jährlich über 200.000 Wildschweine geschossen. Und wenn das nicht der Fall wäre, würden die auch einfach einen großen Schaden anrichten, das sie ja auch teilweise tun. Also es ist meiner Meinung nach schon notwendig, diese Bestandsregulierung durchzuführen.
In Australien sollen 10.000 Kamele erschossen werden von Scharfschützen. Es gibt einfach zu viele davon. Woran das liegt? Ich habe drüber gesprochen mit Pamela Burger von der Tiermedizinischen Universität in Wien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.